NDR2 Spezial, das Thema. Verdreht, verzerrt, verfälscht, wie Fake News Politik und Gesellschaft vergiften.
Der Papst, der Trump unterstützt. Die Stadt, die ihre Stadthalle verkauft, um einen Aufmarsch von Rechten zu verhindern. Oder Renate Künast, die um Verständnis für einen Vergewaltiger bittet. Nur drei von vielen Beispielen für Fake News. Dreiste Lügen, die wie echte Nachrichten daherkommen und im Netz oder den sozialen Netzwerken für Wirbel sorgen. Für so viel Wirbel, dass sich viele Politiker inzwischen fragen, welche Folgen das für die Bundestagswahl haben wird. Unser Thema jetzt im NDR2 Spezial. Fake News. Ich bin Michael Letz. Guten Abend. Das Schöne am Internet ist, dass dort jeder sagen kann, was er möchte. Das Dumme daran ist, dass es auch jeder Depp tut. So sieht es das vorlaute Känguru von Comedian Marc-Uwe Kling. Und mehr bekommt man den Eindruck, dass da auch etwas dran sein könnte. Denn während man früher höchstens mal am 1. April auf der Hut sein musste, ob der Artikel in der Tageszeitung jetzt stimmt oder nicht, wird einem heute im Netz allerlei Blödsinn für wahr verkauft. Fiete Stegers aus dem NDR2 Social Media Team. Fangen wir doch mal vorne an. Was unterscheidet Fake News von Gerüchten, die ja in sozialen Netzwerken schon immer zuhauf die Runde machen?
Bei Gerüchten, da wird einfach erzählt, ich habe da was gehört. Bei Fake News werden dagegen absichtlich falsche Meldungen so verkauft, als kämen sie von seriösen Medien. Das ist der wichtigste Unterschied. Zum Beispiel ein erfundenes Zitat, das angeblich Renate Künast in einer Zeitung gemacht haben soll. Es gibt auch ganze Internetseiten, die wie normale Medien aussehen, aber die Inhalte sind da komplett erfunden oder total verzerrt. Dieses Phänomen ist vor allem im amerikanischen Wahlkampf jetzt aufgefallen.
Das heißt, da gibt sich also jemand richtig Mühe. Wo kommen diese Falschmeldungen her? Wer steckt dahinter?
Zum einen gibt es tatsächlich Leute, die das aus kommerziellem Interesse machen. Sie saugen sich irgendwelche haarsträubenden Geschichten über Trump oder Hillary Clinton aus den Fingern, weil sie eben wissen, das regt die Leute auf, das lesen die, das teilen die. Und zum anderen sind es natürlich Leute oder Gruppen, die für eine bestimmte politische Richtung trommeln. Und da kommt es dann eben drauf an, ist das noch Meinung oder ist das komplett erfunden, was sie da verbreiten.
Du hast eben schon angesprochen, im US-Wahlkampf hat das eine Rolle gespielt. Aber wie groß ist das Thema hier zum Beispiel bei uns im deutschsprachigen Raum? Es gibt da Experten, die da noch gar keine Gefahr sehen.
Das ist in der Tat noch schwer zu sagen. Es ist sicher weniger verbreitet als in den USA. Aber die Bundestagswahl ist auch ganz sicher fruchtbarer Boden für Fake News in diesem Jahr. Und wir haben beim Thema Flüchtlinge schon gesehen, wie Gerüchte zehntausende Male geteilt werden. Was die Wirkung von Fake News angeht, das ist auch noch nicht ganz eindeutig erforscht.
In den sozialen Netzwerken bei der Bundesregierung ist die Debatte also schon im vollen Gang. Wie werden Fake News die sozialen Netzwerke verändern? Was glaubst du?
Facebook, Twitter und Co., die haben natürlich auch kein Interesse daran, dass sie nur als Brutstätte von Lügen dastehen. Aber sie reagieren doch recht langsam, weil sie eben auf der anderen Seite auch dafür stehen, dass jeder seine Meinung sagen kann. Konkret hat Facebook jetzt angekündigt, dass Nutzer demnächst verdächtige Artikel melden können. Und die sollen dann von externen Faktencheckern, also Journalisten, überprüft werden. Wenn sie falsch sind, erscheint dann neben den Artikeln ein Warnhinweis. Gelöscht werden sie von Facebook aber nicht.
Glaubst du, das wird das Miteinander in den sozialen Netzwerken verändern? Also wird Facebook dadurch an Attraktivität verlieren?
Facebook hat für einige Leute schon durch die Flüchtlingsdebatte und die Gerüchte an Attraktivität verloren. Der Ton ist härter geworden, der ist scharf geworden. Und Fake News können dazu beitragen, das noch weiter anzuheizen. Von daher ist das auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss.
Mit Fake News lässt sich prima Geld verdienen oder Stimmung machen, je nachdem. Fiete Stegers dazu im NDR2 Spezial. Ein FBI-Agent, der in der E-Mail-Affäre von Hillary Clinton ermittelt wird, tot aufgefunden. Mitten im Wahlkampf eine Hammer-Story. Man hat ja geahnt, dass da irgendwas faul ist. Der Haken daran, nichts davon stimmt. Alles eine Erfindung von Justin Kohler aus Los Angeles.
Die Leute wollen das hören. Alles an der Geschichte hatte ich mir ausgedacht. Die Stadt, die Leute, den Sheriff, den Typen vom FBI. Und die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer.
Boy, it spread like wildfire.
Ja, Leute wie Justin Kohler verdienen Geld mit Fake News. Andere wiederum wollen mit solchen Geschichten Stimmung machen und sich in die Politik einmischen. Kein Wunder, dass deshalb vor der Bundestagswahl die Alarmglocken läuten. Bei der Politik, aber auch bei den sozialen Netzwerken. Facebook zum Beispiel setzt im Kampf gegen Fake News auf die Unterstützung von David Schraven und das Recherchezentrum Korrektiv.
Wir denken, wir sind die Richtigen für die Aufgabe, weil unser Kerngeschäft ist es halt, vernünftige, gute Berichterstattung zu gewährleisten und auch zu prüfen und nachzuschauen, ob irgendwo Fehler sind, und zwar Fehler, die aus einer vielleicht nicht so guten Berichterstattung eine verlogene, populistische Propagandaberichterstattung machen.
Korrektiv hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Das Team, das neben Essen auch in Berlin arbeitet, veröffentlichte seit der Gründung 2014 immer wieder aufsehenerregende Recherchen. Zu Krankenhauskeimen, zu rechtsradikalen Milieus oder auch zum Abschuss des Fluges MH17 über der Ukraine. Dafür bekam das Korrektivteam den renommierten Online-Award des Grimme-Instituts in Marl. Deren Leiterin, Frauke Gerlach, lobt die Arbeit des Rechercheteams. Sie sieht es als guten Partner für Facebook.
Sie haben die Expertise als investigatives Journalistenteam, was Sie sind. Sie sind im Kern unabhängig durch das Spenden- und Stiftungsmodell.
In der Tat arbeitet Korrektiv nicht gewinnorientiert. Die Arbeit wird bezahlt durch Spenden und Stiftungen, wie zum Beispiel die Bross-Stiftung, die Rudolf-Augstein-Stiftung oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Auch Google spendet Geld an Korrektiv. Das tut Facebook, zumindest in der Testphase, noch nicht. Dass der Social-Network-Riese das Aufspüren von Falschmeldungen nun gewissermaßen auslagert, findet Frauke Gerlach vom Grimme-Institut gut. Aber
ein Unternehmen täte gut daran, auch intern so etwas wie, ich meine, Datenschutzbeauftragte, Jugendschutzbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, wenn man so im deutschen System denkt, also auch so eine Einrichtung innerhalb des Hauses zu haben.
Zunächst wird Korrektiv in Essen das aber alleine tun. Dessen Leiter David Schraven weiß, dass die Aufgabe nicht leicht wird. Sobald einige hundert Nutzer eine vermeintliche Fake News melden, müssen er und sein Team ran. Schraven weiß aber um die Wichtigkeit, die Falschmeldungen als solche auf Facebook zu kennzeichnen.
Wir glauben natürlich an den Erfolg unserer Arbeit. Ich glaube daran, dass Aufklärung der einzige Weg ist, wie man Populisten aus einer Gesellschaft rauskriegen kann. Nur dann können wir unsere demokratische Gesellschaft am Ende verteidigen.
Das Recherchenetzwerk Korrektiv will künftig Fake News auf Facebook überprüfen. Daniel Kur war das, NDR 2 Essen. NDR 2 Spezial, das Thema heute Abend geht um Fake News. Nicht immer kommen die so spektakulär und aufwendig inszeniert daher, wie eben bei der Geschichte vom toten FBI-Agenten. Dafür spielen sie immer öfter direkt in der Nachbarschaft und sorgen dort für Unruhe. Beispiel Rosenheim. Da machte nach Silvester die Falschmeldung von einer Vergewaltigung die Runde. Und Polizeisprecher Steffen Sonntag musste mal wieder korrigieren.
Wie öfters schon in der Vergangenheit haben uns Medienvertreter dankenswerterweise auf einen Facebook-Post hingewiesen.
Es ging um eine angebliche Vergewaltigung in Mühldorf am Inn. Die Posterin habe davon aus der Verwandtschaft erfahren und habe sich entschlossen, den Fall über Facebook publik zu machen, weil es sonst ja niemand erfahre.
Der Täter wäre ein Asylbewerber gewesen und das Krankenhauspersonal wie die übrigen Behörden würden den Mantel des Schweigens über diese schlimme Tat hüllen.
Bei den schnell eingeleiteten Ermittlungen zeigte sich, nichts an der Meldung hielt einer Überprüfung stand. Schnell wurde ein Dementi aufgesetzt und auf der eigenen Facebook-Seite verbreitet. Für die Social-Media-Cops fast schon Routine. Polizeiarbeit heißt im Jahr 2017 auch schnelle Aufklärungsarbeit im Netz. Normalerweise ist das ein ungleicher Kampf. Während die Falschmeldung selbst sich viral verbreitet, kommt das Dementi nur bei einem Bruchteil der Nutzer an. In diesem Fall lief es andersherum. Die erfundene Meldung kam auf wenige hundert Shares. Das Posting der Polizei haben bis jetzt über 2000 Nutzer geteilt.
Ja, wir hatten Glück, dass wir sehr bald draufgebracht wurden und dass wir sehr schnell was dagegen setzen konnten. Und wir hatten Glück, dass sehr viele Medien uns dabei unterstützt haben und unsere Dementis wiederum auch verbreitet haben. Also so läuft das heutzutage. Geschwindigkeit ist sehr, sehr wichtig.
Die Polizei in Oberbayern und die Falschmeldung über eine angebliche Vergewaltigung. Max Muth war das, NDR 2 Rosenheim. Inzwischen wird übrigens gegen die Verfasserin dieses Facebook-Posts ermittelt, wegen Vortäuschens seiner Straftat und wegen Volksverhetzung.
NDR 2 Spezial, das Thema. Verdreht, verzerrt, verfälscht, wie Fake News Politik und Gesellschaft vergiften.
Bei Trump war es fast jeder dritte Tweet. Im Clinton-Lager steckte etwa hinter jedem vierten Tweet eine Maschine. Das hat die Uni Oxford nach einem ersten TV-Duell der beiden festgestellt. In den sozialen Netzwerken diskutieren also immer öfter Roboter. Was das für die Bundestagswahl im Herbst bedeutet, darüber sprechen wir gleich hier im NDR 2 Spezial. Endlos diskutieren und herzhaft streiten, das geht wunderbar in den sozialen Netzwerken. Allerdings kann sich kaum noch jemand sicher sein, dass er oder sie tatsächlich auch mit einem menschlichen Gegenüber streitet. Denn immer öfter mischen auch intelligente Programme, sogenannte Bots, mit, Social Bots. So geschehen zum Beispiel im US-Wahlkampf. An sich sind diese Programme kein Problem, wenn sie zum Beispiel Kundenanfragen beim Online-Händler beantworten. Aber wenn sich die Bots in die politische Diskussion einmischen und anfangen, das Meinungsbild zu verzerren, dann wird es nach Ansicht von Andreas Reuter von netzpolitik.org gefährlich.
Es geht bei den Bots darum, Relevanz zu verstärken und so ein Gefühl zu erzeugen, dass ein Thema trenden würde. Dass Leute darüber berichten, dass dann Leute sagen, ja, und dann hat Trump 18 Stunden lang, war Trump wins, war der Trending-Hashtag. Und dadurch ging es nochmal eine Relevanzverstärkung.
Meinung Verschwörungsroboter werden diese Social Bots auch genannt, weil sie im Netz durch das Streuen von falschen Nachrichten den Eindruck erwecken, dass viele Menschen sich für diese Nachricht interessieren oder eine Meinung teilen. Aber die Bots gehen sogar noch einen Schritt weiter und gehen eine Kommunikation mit Usern ein.
Jemand twittert was und dann frage ich nach, ja, stimmt das überhaupt? Oder versuche, nein, das stimmt nicht, weil, und bringe einen Link, der auf irgendwas anderes zeigt.
Damit können nicht nur Meinungen und politische Debatten, sondern laut einer Studie des Bundestags auch knappe Wahlergebnisse beeinflusst werden. Medienwissenschaftler Christian Stöcker rechnet zumindest fest damit, dass Social Bots im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen.
Also nach allem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, wäre es erstaunlich, wenn jetzt gerade bei dieser ja nicht nur für Deutschland wichtigen Wahl solche Beeinflussungsversuche, wie wir sie im Prinzip mittlerweile routinemäßig erleben, jetzt unterbleiben würden.
Nach der Studie des Bundestags können Social Bots das Klima in der öffentlichen Diskussion vergiften und so das Vertrauen in die Demokratie belasten. Arne Schönbohm vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik findet es daher richtig, die sozialen Medien in die Pflicht zu nehmen.
Ich glaube, dass die sozialen Netzwerke, die sozialen Medien auch eine soziale Verantwortung haben und wenn sie an blanken Busen sehr einfach identifizieren und löschen können, dann kann man mit Sicherheit auch automatisierte Bots dementsprechend identifizieren.
In der Politik werden nun Rufe nach einer Kennzeichnungspflicht für Social Bots laut. Tabea Wilke, die mit Botswatch schon jetzt versucht, Chatprogramme zu enttarnen, sieht das kritisch.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sich wünschen, zu wissen, ob sie mit einem Computer oder mit einem Menschen interagieren. Aber was wir sagen können aus einer technischen Perspektive, dass es immer Möglichkeiten gibt, solche Sachen zu umgehen oder neu zu entwickeln. Dann wiegt sich ein Mensch in Sicherheit, denkt sich, naja, das ist ja ein Mensch, mit dem ich spreche. Und in echt ist es dann doch ein Social Bot.
Wie gefährlich sind Social Bots für den Bundestagswahlkampf? Gerade heute gab es dazu ein Treffen im Bundestag mit Experten. Ein Überblick von Verena Lenzheim, NDR2 Spezial. Ein Abwehrzentrum gegen Desinformation. Das klingt nicht nur unheimlich, sondern erinnert auch ein bisschen an den Roman 1984. Eine staatliche Stelle, die prüft, was wahr und was gelogen ist. Davon sind wir zwar noch meilenweit entfernt, aber das Bundesinnenministerium denkt zumindest laut darüber nach, um der Fake News Herr zu werden. Juristen allerdings warnen davor, jetzt alles Mögliche mit Behörden und Kontrollen regeln zu wollen. Sven Rehbein vom Deutschen Richterbund. Was ist rechtlich denn überhaupt möglich, wenn jemand absichtlich Falschmeldungen verbreitet?
Dann haben Sie insoweit eine rechtliche Handhabe, als dass Sie eben einschreiten können, wenn die Rechte Dritter betroffen sind. Wenn ein Dritter in seiner Ehre herabgewürdigt wird, dann ist das ohne weiteres strafbar. Der Bereich Volksverhetzung, wenn also eine ganze Personengruppe herabgewürdigt wird, da ist natürlich immer die Frage Antisemitismus, NS-Ideologie sofort im Raum. Das greift dann immer. Aber alles, was sich im öffentlichen Diskurs abspielt, denken Sie an die Äußerung der Sprecherin von Donald Trump, die jetzt gesagt hat, bei seiner Amtseinführung waren viel mehr Leute als vor einigen Jahren bei Obama. Das ist eine granatenfalsche Aussage, die ist aber insofern nicht zu unterbinden, weil sie eben durch die Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt ist.
Nun könnte man ja aber sagen, wer in der Lage ist, Nacktbilder schnell herauszufiltern, wie Facebook das macht, der muss auch in der Lage sein, falsche Inhalte sorgfältiger zu prüfen.
Das ist sicherlich richtig. Der Anspruch, der in dieser ganzen Diskussion erhoben wird, ist ausdrücklich richtig. Man muss die Betreiber notfalls auch gesetzlich dazu verpflichten, ihre Marktplätze sauber zu halten. Sie sind in Deutschland aktiv, sie verdienen dort gutes Geld und es kann nicht sein, dass sie sich einen schlanken Fuß machen und sagen, das können wir technisch nicht leisten, das können wir personell nicht leisten, dann muss dort investiert werden. Das ist ein völlig richtiger Anspruch. Es ist eben nur die Frage, mit welchen Instrumenten man es dann macht und da sind wir der Auffassung, Facebook und andere sollten verpflichtet werden, in Deutschland eben auch Kontaktstellen zu errichten, die verlässlich erreichbar sind, a, für die Strafverfolgungsbehörden, b, für Betroffene selbst, die eben auch zivilgerichtlich ihre Rechte durchsetzen wollen, damit eben diese Inhalte, die wir alle im Netz nicht wollen, auch schnell verschwinden.
Falsche Meldungen sind noch lange nicht verboten, warnt Sven Rehbein vom Reben vom Deutschen Richterbund. Mehr dazu gibt es übrigens nachher auch bei den Kollegen von Kontraste ab 21.45 Uhr im Ersten. NDR2 Spezial, das Thema heute Abend. Wie gefährlich sind Fake News? Zugegeben, es gehören immer zwei dazu. Einer, der lügt und einer, der die Lüge glaubt. Oder anders formuliert, einer, der Fake News im Netz verbreitet und ein anderer, der die Meldung dann teilt oder liked. Und das oft ohne den Artikel überhaupt gelesen zu haben. Dabei lassen sich solche Fakes oft mit ein paar Tricks erkennen.
Tipp 1. Woher kommt die Nachricht?
Klicken Sie auf das Impressum der Webseite. Gibt es keines oder ist dort nur ein Postfach angegeben, ist die Webseite unseriös. Die Meldung vermutlich falsch.
Tipp 2. Überschrift und Inhalt prüfen.
Ist die Überschrift sehr reißerisch? Der Text sehr kurz und unausgewogen? Das deutet auf einen Fake hin. Tippen Sie die Überschrift oder einige Schlagworte in eine Suchmaschine ein. Die große Frage, haben auch andere Medien darüber berichtet oder ist die gleiche Meldung ausschließlich von unseriösen Seiten weiterverbreitet worden?
Tipp 3. Ursprung des Bildes finden.
Eine Falschmeldung besteht oft aus einem erfundenen Text und einem realen Foto. Das Ursprungsfoto ist häufig schon einige Jahre alt. Um das Original zu finden, speichern Sie das Bild mit einem Rechtsklick auf dem Rechner und laden Sie es in einer Bildersuche wie tineye.com oder Google hoch. Taucht das Bild in alten Artikeln auf, ist die Meldung sicher ein Fake.
Profi-Tipp: Social Bots erkennen.
Vor allem auf Twitter gibt es automatisierte Accounts, die Falschmeldungen verbreiten. Sie alleine an der einfachen Sprache zu erkennen, ist schwierig. Besser ist die Frage, was kann eine Software schneller als ein Mensch? Nachrichten verschicken oder verbreiten. Heißt, Accounts, die 50 Tweets pro Tag veröffentlichen, zehntausende Likes verteilen oder innerhalb weniger Sekunden neue Nachrichten teilen. Dahinter steckt wahrscheinlich ein Socialbot.
Zuerst denken, dann teilen. Eine Übersicht von Eva Köhler aus dem NDR2-Team. Welche Fakes gerade im Netz die Runde machen, darüber informieren zum Beispiel auch Seiten wie Mimikama, Hoaxmap oder Hoaxinfo. Die 20 wichtigsten Beiträge der traditionellen Medien haben weniger Menschen erreicht als die 20 größten Lügen, die über Facebook verbreitet wurden. Das hat das Portal BuzzFeed nach der US-Wahl ausgerechnet und damit die Debatte über Fake News neu angeheizt. Facebook hat die US-Wahl beeinflusst, vielleicht sogar entschieden, hieß es sofort. Daran zweifeln inzwischen etliche Experten, aber klar ist, Lügen und Fake News verbreiten sich schneller und besser in den sozialen Netzwerken. Matthias Koring, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mannheim. Sind wir leichtgläubiger oder dümmer, wenn wir online unterwegs sind?
Das würde ich generell nicht sagen. Es gibt sicherlich einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die sehr leichtsinnig mit Informationsmedien umgehen, die zum Beispiel gegenchecken. Und die könnten eventuell von so etwas beeinflusst werden.
Aber wie erklären sich dann solche Zahlen? Steckt in uns allen ja so eine Art Verschwörungsfan?
Ja, man muss unterscheiden. Es gibt einmal die Leichtsinnigen, die vielleicht auf etwas hereinfallen und das dann irgendwie auch nicht mal korrigieren. Dann gibt es den anderen Anteil von Leuten, die sich also bewusst von anderen Quellen, den traditionellen Nachrichtenmedien, auch den traditionellen politischen Parteien abwenden und eben bewusst solche anderen Quellen und andere Informationen aussuchen.
Schauen wir mal auf das Miteinander in den sozialen Netzwerken. Man hat ja oft den Eindruck, als ginge es da gar nicht mehr darum, miteinander zu diskutieren oder zu reden, sondern eigentlich nur darum, dass man Recht behält. Was glauben Sie, woran liegt das?
Was man beobachten kann in der Politik zumindest ist, dass jemand, der eine Behauptung vertritt, sich gar nicht mehr kritischen Fragen aussetzen möchte und einfach dabei bleibt, dass er eben, dass das seine Sicht sei. Da steckt eine Strategie her, sich überhaupt nicht mal irritieren zu lassen durch die Ansprüche oder Aussagen anderer Bürger und auch Politiker.
Macht das überhaupt Sinn, mit solchen Leuten zu diskutieren?
Ich glaube, es gibt keinen einfachen Weg, auf Leute zuzugehen, die sich auf eine bestimmte Meinung eingeschossen haben und nicht mal bereit sind, anderen zuzuhören oder sich irritieren zu lassen. Was aber nicht heißt, dass man das gleiche Verhalten auch zeigen sollte. Und man sollte auch immer bereit sein, zu kommunizieren, auf sie zuzugehen und vor allem auch vielleicht ihre Bedenken und Sorgen ernst zu nehmen. Wenn man sich von oben herab abserviert, dann fühlen sie sich eigentlich nur in ihrer Haltung bestätigt.
Weiterreden statt dicht machen, auch wenn es schwerfällt in der Diskussion in den sozialen Medien. Das rät Kommunikationswissenschaftler Matthias Koring im NDR2-Spezial. Socialbots und gezielte Falschmeldungen sorgen für immer mehr Unruhe in den sozialen Netzwerken, auch und gerade weil Bundestagswahl ist in diesem Jahr. Das war das NDR2-Spezial zum Thema Fake News. Die ganze Sendung gibt's übrigens auf ndr.de/ndr2 zum Nachhören.
NDR2-Spezial, das Thema. Verdreht, verzerrt, verfälscht. Wie Fake News Politik und Gesellschaft vergiften.